Also es wird um dich gehen, es wird um mich gehen. Und das kann sein, dass es auch ein bisschen peinlich wird.
Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, was du eben gesagt hast.
Politische Ansichten, wo ich dann auch wirklich harte Kante zeige.
Warum eher das Thema Gesundheit? Weil mir das Leben in der Länge mehr wert ist als die Qualität im Jetzt?
Willkommen bei One and a Half Sportsman.
Das ist euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft. Mein Name ist Christian Theiß.
Ich bin Tim Bindel und unser Thema ist heute das bessere Ich, Sport und Selbstoptimierung. Hey Christian, na, bist du gut drauf?
Ich bin ziemlich gut drauf heute.
Ja, warum immer oder hat das besondere Gründe?
Nein, also wir sind ja mittlerweile im Mai angekommen, das Wetter ist schön.
Du darfst nicht über die Zeit und auch nicht über das Wetter sprechen. Die Leute geraten völlig durcheinander, wenn sie es an Weihnachten hören.
Das ist voll okay, aber dann kann man das zumindest auch gefühlstechnisch einsortieren, wo wir uns gerade befinden. Ja, und Tim, wir sind heute mal wieder zu zweit.
Ja, also, schade.
Ungewohnt hier, niemanden anzumoderieren und... Aber irgendwie auch schön, Staffel 2, zweite Folge, 2 und 2.
So ist es ja eigentlich auch gestartet. Ich meine, als wir angefangen haben, war ja gar nicht so der feste Plan, dass wir jetzt nur oder hauptsächlich über Gäste, Gästinnen arbeiten. Sonst war ja unser Ding.
Ja.
Ne? Aber wir können auch nicht so, wir können nicht alle Themen alleine auch präsentieren. Nein. Das wird dann, glaube ich, auch nicht gut.
Ich glaube auch nicht authentisch. Ja. Ich glaube, man kann auch mal Mut zur Lücke. Man kann auch mal dazu stehen, dass man bei gewissen Themen wenig, keine Ahnung hat, auf jeden Fall.
Natürlich. Aber vielleicht die richtigen Fragen stellt. Aber jetzt ist es ja ein bisschen so, wie wenn man ohne die Kinder im Urlaub ist, Christian. jetzt machen wir nur, was uns beiden gefällt und verstreiten uns hoffnungslos.
Ja.
Und wünschen uns die Kinder wieder an den Tisch.
Nein, also immer wenn wir wieder zu zweit hier sind, kommt auch das Gefühl von... Vergänglichkeit, sag ich jetzt mal, dass man so denkt, wie oft spricht man sich noch? Tim, kannst du dir vorstellen, das ist Episode 48? Also,
wie meinst du das? Meinst du, einer stirbt von uns?
Nein, es ist ein ganz akutes Erlebnis für mich, weil einer meiner Lieblingspodcasts, also ich höre nichts ganz so viel, aber schon ein paar, wurde leider abgesetzt.
Welcher war das jetzt nochmal?
Der NDR Info Satire-Podcast, die Intensivstation.
Ja.
Seit 15 Jahren. Bei NDR Info. Und ja, schade. Also das hat mich mal wieder so zurückgeholt, dass auch Podcasts gegebenenfalls endlich sein können. Aber wir sind ja erst in Staffel 2 gestartet.
Also, das hier ist die unendliche Geschichte, Christian. Genau. Das macht unsere Hörerinnen und Hörer nicht traurig. Also wir sind ganz am Anfang einer zweiten Staffel. Das heißt, da kommt noch einiges. Und also eine 100 voll machen müssen wir auf jeden Fall.
Aber ich wollte schon mal mit was Persönlichem starten. So, weißt du, mit irgend so einem persönlichen... leidvollen Moment wie den Abschied von einem Podcast, weil es könnte, Tim, könnte es heute auch persönlich werden? Privat?
Wahrscheinlich ja. Also bei dem Thema haben wir beide Erfahrungen und ich glaube, bei dem Thema geht es auch viel um eben, das heißt, es ist schon ein Titel drin, das Ich, also es wird um dich gehen, es wird um mich gehen und das kann sein, dass es auch ein bisschen peinlich wird dann.
Ja, okay.
Ja.
Also
hältst du
peinlich
aus?
Ist ja immer eine Frage der Perspektivierung.
Ja, aber wir sind jetzt auf einer Bühne, ne? Wir bringen sicher Expertise mit. Ich möchte alle diejenigen, die jetzt erst in der zweiten Staffel eingeschaltet haben, daran erinnern, dass Christian Theiß eine Dissertation im Kontext des Fitnesssports, Fitness- und Jugendethnographiert hat, dass ich auch die eine oder andere Erfahrung in dem Bereich habe. Heute kommen wir damit ein bisschen zusammen, aber wir machen es ein bisschen größer vielleicht auch.
Ja.
Heute, ne?
Nee, weil also genau, man kann ja vielleicht schon mal so ein bisschen anteasern, wenn wir wollen ja mit unseren nicht mehr vorhandenen Jingles trotzdem so durchs allgemeine Gelabere hin zur Wissenschaft kommen in unseren Episoden. Und da sind wir gerade schon mittendrin, aber wir können schon so ein bisschen anteasern, dass wenn man so denkt, hey, Sport und Selbstoptimierung, okay, ist das jetzt wieder eine Folge, die sich rein um den Fitnesssport, um das Pumpen und Shapen, hieß mal eine Episode von uns, dreht? Und da kann man, glaube ich, selbstbewusst sagen, nein. Es gibt auch ganz viele andere Bereiche, die der Sport, aber auch die Selbstoptimierung beeinflusst.
Es vermischt sich ja aktuell, auch wenn ich jetzt auch Gespräche habe über Lehrplan, Fachsport, ist man auch ganz schnell beim Thema Bewegung, Ernährung und das gesunde Leben an sich. Also vielleicht geht es auch mal ein bisschen, wie so oft, auch mit Blick auf Kinder und Jugendliche, aber auch das ist jetzt kein Muss in dieser Episode. Es wird vor allem das erwachsene Leben gehen. Wir versuchen mal relativ viel auszuloten, aber noch sind wir noch nicht so weit. Du hast gesagt, wir labern uns noch ein bisschen dahin. Wie geht's dir eigentlich so in dieser aktuell furchtbaren Welt, Christian?
Ja, wieder eine Frage von den Perspektiven. Wenn man es politisch betrachtet, würde ich sagen, doch ein schweres Runzeln auf der Stirn, und also weltpolitisch, und ein großes Fragezeichen, was im 21. Jahrhundert noch alles passieren kann, was ich für ausgeschlossen gehalten habe. Ansonsten muss ich immer dazu sagen, dass, wenn man dann doch den Weg in andere Länder, andere Kulturen schafft.
Was du ja oft machst als Basketballschiedsrichter, genau, worüber wir viel zu selten sprechen, finde ich.
Ja, dass das, und das meine ich ganz, ganz ernst, total erfrischend und total wertvoll ist. Macht mir die Sache immer wieder klar, dass, das habe ich, glaube ich, im letzten Podcast auch schon platziert, dass ich der festen Überzeugung bin, dass, wenn mehr interkultureller oder internationaler Austausch stattfinden würde, dass viele Vorurteile und Missverständnisse abgebaut werden könnten.
Ja, man hört es auch jetzt, war neulich ja auch nochmal, was die jungen Menschen wählen würden und aus welchen Gründen, und der Rechtsruck jetzt auch bei jungen Menschen ankommt mit einer gewissen Orientierungslosigkeit und so weiter. Also da mache ich mir dann schon, wenn ich solche Dinge lese und drüber nachdenke, mir schon auch Sorgen tatsächlich um die Zukunft.
Hast du das Gefühl, dass du als Mensch, kommen wir schon ein bisschen so aufs Ich, dass du als Privatperson, oder setzen wir das Privat weg, du als Person Einfluss auf das Geschehen nehmen kannst irgendwie? Was sind deine Möglichkeiten?
Habe ich mir oft drüber nachgedacht. Natürlich so in meinem Nahraum. Ja, ich hatte eine ganz unangenehme Auseinandersetzung mit jemandem aus der Nachbarschaft. Ich will jetzt nicht näher drauf eingehen, aber da ging es auch um ganz unterschiedliche politische Ansichten, wo ich dann auch wirklich harte Kante zeige dann in Situationen und wirklich deutlich mache, das möchte ich nicht mit Menschen, die in die rechte Ecke reindenken. Da kann ich noch versuchen zu argumentieren, aber das funktioniert häufig einfach nicht. Und da muss ich deutlich machen, dann bist du kein gern gesehener Gast hier. Das so in diesem Raum, natürlich Nahraum, Thema Familie und Erziehung. Ich glaube, das gelingt mir irgendwie ganz gut. Und dann das, was, Christian, wir in unserem Job machen können, also auch den Studierenden wichtige Dinge mitzugeben. Ich weiß nicht, ob das schon Erziehung ist, über unser Fach oder durch unser Fach hinaus. Also dieses Thema soziale Verantwortung hat sich bei mir jetzt noch weiter in den Mittelpunkt gespielt, eigentlich, muss ich sagen. Mhm. Und du?
Das kann ich mit dem Big Picture, mit dem großen Blick aufs Ganze auch so nachvollziehen, was du sagst. Man hat natürlich hier und da auch im, ja, und da muss man doch schon sagen, erweiterten Bekanntenkreis, weil ich dann da und da die Verbindungen irgendwie, das hat meine Familie Gott sei Dank nicht erreicht, aber auch was du gesagt hast mit rechten Tendenzen, man kennt so Leute, man hat irgendwelche Facebook Facebook-Bekanntschaften, die dann wilde Sachen dort teilen, und ich habe ein Gefühl, und das würde ich auch gern verbinden hier mit unserem Job hier. Ich glaube, die Wissenschaft hat es total schwer aktuell, weil man sich auf kein Faktenfundament mehr einigen kann. Also alles, was manchen Leuten, und da möchte ich jetzt gar keine Richtung gehen, aber ich finde es sehr schwierig zu argumentieren, wenn man aufgrund von Studien sagt und die einfach ablehnt, sagt, nee, ist nicht so, ich habe eine andere Meinung.
Das ist das eigentlich Schlimme, gut, dass du es ansprichst. Ich glaube, da haben wir auch nochmal einen Auftrag, deutlich zu machen, dass man sich auf uns verlassen kann. Auch wenn das vielleicht von manchen dann nicht so gesehen wird, aber da hast du vollkommen recht. Also die Universität sollte der Ort sein, da kommt das Wort ja auch her, gemeinsam gehen, also einen gemeinsamen Wert setzen, auf den wir uns verlassen können. Genauso wie öffentlich-rechtliche Medien das tun. Also diese Art von Vertrauen, das ist das auch, was ich meinen Kindern weitergebe. Wir müssen Dingen vertrauen, um in der Demokratie zu leben. Und dann, ja, Papa, wo soll ich denn was? Ja, du kannst ARD, ZDF, ne? Süddeutsche, Frankfurter Allgemeine, Dreisat. Also wir schaffen es ja tatsächlich, die Zeit, was auch immer, das, was in Universitäten gelehrt, wir schaffen es ja, einen Kanon zu bilden. Da musst du nur sagen, okay, alles klar, ich vertraue. Anders funktioniert es ja nicht.
Und da kann man vielleicht auch schon ein bisschen spoilern, dass wir, ich weiß nicht, ob es die übernächste sein wird, nagel uns nicht drauf fest, aber dass wir eine Episode planen, Arbeitstitel, sage ich jetzt mal, Sport und Demokratie, Demokratiefähigkeit, Entscheidungsfähigkeit, ja. Handlungskompetenz und so weiter und so fort. Ich glaube, da darf sich auch der Sport ganz klar nicht verstecken, klare Kante zu zeigen und durch seine Modelle und Strukturen eben vor allem natürlich auch Kinder und Jugendliche, weil die sind letztendlich die Zukunft unserer Gesellschaft, demokratiefähig zu machen.
Das Thema gehen wir an, genau.
Genau. So, und jetzt habe ich ein bisschen was vorbereitet, Tim, so locker reinzustarten.
Ja, das war ich ein bisschen. Musste aber auch mal sein.
Ja, musste mal sein, dass wir mal Position beziehen.
Ja.
Also, Selbstoptimierung, du, ich, geh mal doch mal ganz allgemein rein und so, wenn du dein Leben betrachtest, völlig unabhängig jetzt von Sport, was für Prozesse, Bestandteile, Merkmale, so ganz konkret anschaulich, und ich liefere natürlich auch gern gleich, hast du, wo du sagst, da habe ich was für mich, für mein Leben optimiert?
Ja, ein bisschen große Frage jetzt gleich. Also Thema.
Kann auch ins Kleine gehen, gell?
Nee, ich versuch's mal. Also es sind natürlich viele Bereiche und es hängt damit zusammen, auch in welcher Lebensphase man sich gerade befindet. Bei mir ist es das Thema Altern, älter werden, was ja tatsächlich auch eine Rolle spielt. Und insofern ist der aktuelle Fokus, was ich auch optimiert habe, glaube ich, in den letzten 10 Jahren, gesund zu leben in Bezug vor allem auf Ernährung, auf Konsumgewohnheiten, auf Ernährungs- und Konsumgewohnheiten und Punkt. Und du?
In der Tat, ich weiß nicht, ob ich jetzt aufs Alter beziehe bei mir, aber und mit dem kleinen Disclaimer, dass ich hoffe, dass das jetzt zu keinem Philosophie-Podcast wird, aber dass das Leben schon irgendwie auch endlich ist und dass es nicht genügend Zeit gibt. Ich versuche, so bezeichne ich sie, ja, also es ist eine subjektive Einschätzung, unnötige Alltagsarbeiten zu optimieren und diese Zeit einzusparen. Beispielsweise durch Technik, also durch technische Hilfe, durch technische Lösungen, durch, ich sage jetzt mal zum Beispiel Smart Home oder konkretes Beispiel der Staubsaugerroboter.
Ja, tatsächlich wäre es auch so mein Beispiel gewesen. Ne? Ja,
also,
Interessant, ja.
Also ich liebe es, was heißt ich liebe es? Ich mag es sehr, wenn ich mein eigenes Leben auf vermeidbare Arbeiten analysiere und die durch entweder bessere Strukturierung oder durch technische Unterstützung leichter bewältigen kann oder sogar vermeiden kann. Das wäre natürlich optimal. Ja.
Ja, das kannst du bestimmt auch ganz gut in deinem Berufsalltag integrieren. Da gibt es ja auch viele Dinge, die zeitrauben, lästig sind. Wir hatten jetzt die Diskussion, wie lange und umfangreich muss ein Zweitgutachten sein? Das haben wir jetzt nochmal für unser Institut nochmal ganz rechtlich sicher rausrecherchiert in der entsprechenden Abteilung. Da spart man sich viel Arbeit mit, wenn man die Arbeit natürlich sorgfältig liest, aber nachher zum Beispiel nicht nochmal den Inhalt zusammenfasst und man weiß, es reichen hier 3 bis 5 Zeilen mit den zentralen Inhalten und die Note beispielsweise. Also da haben wir wirklich viele Möglichkeiten.
Also absolut ich nenne es jetzt mal die universitäre Selbstverwaltung oder auch Planung und Kommunikation in Lehre mit Studis, also Kommunikation mit Studis. Ich glaube, da ist so viel Potenzial im Thema Strukturierung, Planung, Vorhersehbarkeit. Ja. Und das ist für mich so eins meiner Steckenpferde, wo ich mir wirklich versuche, viel Arbeit durch klare Kommunikation einzusparen.
Ich muss da jetzt gerade schon so ein bisschen schmunzeln, weil so die dunkle Seite bei dem Thema immer mitschwingt und einen das natürlich total an Momo und die grauen Herren erinnert, die dann kommen und dem Friseur Fusi, so heißt er, wenn ich mich recht erinnere, vorrechnet, was er alles einsparen kann, wenn er nicht mehr die Mutter im Altenheim besucht und nicht mehr, nicht mehr das Zweitgutachten schreiben muss oder so. Ne? Dahinter ist natürlich die Frage, was denn tun eigentlich mit dieser frei gewordenen Zeit, weil die füllt sich ganz schnell auf mit noch lästigeren, noch düsteren Dingen. Oder kriegst du die frei?
Da würde ich direkt widersprechen.
Ja, was machst du
denn
mit
der Zeit? Die Zeit rechne ich mir definitiv an für andere Selbstoptimierungsprozesse zum Beispiel.
Aha.
Ja, zum Beispiel das habe ich hier auch schon mehrfach zum Besten gegeben, dass ich die, kann man das überhaupt Gleitzeit nennen oder Flexitime, keine Ahnung, die Arbeitszeiten der Universität sehr wertschätze, um beispielsweise eine 2-stündige Mittagspause zu machen, ins Fitti zu gehen, ja, als Beispiel. Gehen wir jetzt direkt mal in die Selbstoptimierung.
Okay, dann gehen wir mal rein.
Ja. Und dann eben am Abend länger zu arbeiten. Das wertschätze ich. Ja. Aber vielleicht nur ein kurzer Gedanke, bevor wir reingehen. Zum Thema, das hören ja auch viele Leute hier, Thema Strukturierung, Planung und so weiter. Es gibt ja mittlerweile auch im Konsummarkt irgendwelche Planer und Tagebücher, um sein Leben irgendwie zu strukturieren. Ich habe mich so selbst gefragt, als ich mich hier das Transkript erstellt habe für diese Sendung, ist das so ein bisschen das Bestreben nach Sicherheit in unsicheren Zeiten? Habe ich mich so selbst gefragt. Auch hier mein Job, Thema, Thema Arbeit beim Staat, wenn man so möchte, war ja früher auch immer so die Wahl des sicheren Weges.
Ja, also wenn wir uns darauf einigen können, ich habe auch so diese Gedanken eigentlich, was ist eigentlich, ja, Sicherheit ist ein Thema, was ist eigentlich, wenn man noch weitergehen möchte, was ist eigentlich der Sinn hinter all dem, ne? Für was wie ich es eben meinte, für was schaufelt man denn eigentlich seine Zeit frei, ne? Was macht man denn da eigentlich? Und ich glaube, dass man auch danach sucht und dass solche Selbstoptimierungsprozesse ja sehr verlockend sind, ja, so wie du sie auch beschrieben hast, aber dass dahinter immer noch so eine Art von Vakuum gefüllt werden muss mit irgendwas Realem. Also ich bin mittlerweile auch schon so weit, dass ich solche stupiden Handlungen auch ganz bewusst mag. Dass ich sage, okay, jetzt setze ich mich dahin, gestalte ein Arbeitsblatt, das drucke ich dann aus, das ist völlig unnötig eigentlich. Oder ich mache meine Dienstreiseanträge jetzt oder als Institutsleiter setze Unterschriften über Unfallanzeigen. Ich meine Güte, das ist ja Zeitverschwendung. Aber das ist für mich tatsächlich auch, ich will den Kontakt nicht verlieren zu solcher stupider Arbeit, weil sie auch eine Art Kontakt zum Leben darstellt und ich will nicht nur so hoch aufgeladene Dinge machen. Ich will mein Hirn nicht immer belasten, sondern ich will tatsächlich stupide Dinge machen. Machen ja auch viele Menschen Gartenarbeit oder was. Du musst doch nicht, das mache ich auch gerade, wir haben ein Hochbeet und so weiter, du musst doch nicht einen Lauch züchten, weißt du, wie aufwendig das ist, Lauch, Möhren, Zucchini, wenn die Dinger im Supermarkt liegen. Ist ja Quatsch, ja, gut, weißt du?
Also bei so Sachen, sage ich, da schwingt natürlich auch mehr Psychologie noch dahinter mit. Zum Beispiel schreibe ich mir auch gerne diese stupiden Sachen auf meine strukturierte To-Do-Liste, weil es mir ein Gefühl von Freude gibt, wenn ich hier drei Sachen abhaken kann. Dienstreiseanträge, check. Transkript erstellt, check. Gutachten, check.
Wir werden heute, glaube ich, noch dahin kommen, den Sinn des Lebens zu finden für dich, Christian, was sich da auftut. Das Fitnessstudio kann es eventuell auch nicht sein. Da müssen wir ganz streng mit uns sein. Wollen wir da mal reingehen ins Fitnessstudio ein bisschen?
Hast du gerade wirklich versucht? Hast du gerade gesagt, Christian, wir werden deinen Sinn des Lebens
finden? Wir arbeiten wir heute zusammen, glaube ich.
Das habe ich gar nicht erwartet von dieser Episode.
Nee, ich vermute, dass du ein verlorener Sohn bist.
In welcher Beziehung? Mit Blick auf den Sinn des Lebens?
Ja, genau. Herzlichen Dank. Ich glaube, dass du ein verlorener Sohn bist.
Okay, ich
so
bin
wie
gespannt.
Du dargestellt hast mit deinen Optimierungsprozessen.
Ich bin gespannt auf die Argumentation dahingehend.
Ich führe dich ins Licht.
Ja, aber ich würde gerne bezüglich des Lichts noch ein Wort reinwerfen, was mir bei meiner Optimierung immer kommt oder mitschwingt, ist Ökonomisierung.
Ja, das habe ich schon gemerkt.
Ja, und weil du auch eben so, mit was füllt man diese Zeit? Mit Hobbys.
Okay,
mit Sachen, die man gerne macht.
Ja.
Also ich fülle ja nicht Zeit, die ich gewonnen habe, also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, was du eben gesagt hast, dass die Zeit, die du gewinnst, weil du dir unnötige, lästige Sachen sparst, mit anderen lästigen Sachen füllst. Vielleicht sollten wir mal über deinen Sinn des Lebens.
Okay. Wir gehen mal. Genau das habe ich allerdings von dieser Episode erwartet. Lass nochmal die Analogie von der Familie, die ohne Kinder im Urlaub ist. Erster Urlaubstag gleich völlig zerstritten, weil die eine will die alte Kirche besuchen und der andere an den Strand.
Solange du deine Füße unter meinen Tisch.
Genau, nein, jetzt sind wir ganz gleichberechtigt. Dann nur du und ich. Wollen wir mal ein bisschen versuchen zu gliedern? Was meinen wir eigentlich mit selbst? Wir setzen das Wort so fest, aber sollten für alle mal klären, was meinen wir eigentlich? Welche Praktiken?
Ja.
Christian, was meinst du?
Ja, also da gibt es für alle, die sich auch mit der Thematik auseinandersetzen wollen, auch wirklich schönen zusammenfassenden Artikel vom Bundesinstitut für politische Bildung, der da auch uns ziemlich klar macht, was wir auch anfänglich gesagt haben, dass wir die Selbstoptimierung nicht immer nur mit Blick auf den Sport sehen, also auch aus unserer Perspektive, sondern auf das ganze Leben. Und die Selbstoptimierung lässt sich, kann man so definieren, als ein Prozess zur ständigen Verbesserung von persönlichen Eigenschaften und Fähigkeiten mit der Auseinandersetzung ja, mit sich selbst. So ganz grundlegend. Mhm. Ja.
Ich nenne mal ein paar Sachen, zum Beispiel Gesundheit. Mhm. Man kann Gesundheit optimieren. Das macht auch Sinn. Jetzt, darüber müssen wir auch sprechen. Also warum optimiert man etwas? Ne? Bei einer Maschine versteht man es, damit sie besser funktioniert. Der Mensch, der muss ja eigentlich nichts machen. Der muss ja nur leben. So, ne? Könnte man sagen, er wird geboren, stirbt, dazwischen passiert irgendwas. Warum sollte man das optimieren? Also Gesundheit vielleicht aus dem Grund, okay, ein längeres, unbeschwertes Leben zu führen. Also das ist so eine Sache. Dazu gehören sicher auch so Dinge wie Schlaf, Ernährung, Bewegung. Da kommt dann der Sport mit rein. Dann gibt es aber auch noch solche Dinge wie, sagen wir mal, eine geistige Optimierung, also sich bilden, in einer Profession erlangen, vielleicht auch für den Beruf in der Lage zu sein, Interessanteres oder mehr zu leisten. Das steckt da drin.
Da müssen wir vielleicht aber noch eine Sache dazu schieben, weil du gerade auch ein passendes Beispiel, greife ich gleich auf, genannt hast. Der Begriff der Selbstoptimierung ist nicht neutral. Also der setzt immer voraus, beziehungsweise impliziert, dass wir eine positive Wendung haben, eine positive Bewertung des Erreichten. Das heißt, wenn wir uns entwickeln, übrigens auch so ein Wort, was immer da mitschwingt, Persönlichkeitsentwicklung, ja, werden wir heute vielleicht auch noch, wird uns auch noch begegnen. Wenn wir uns von A nach B entwickeln, nehmen wir mal das Thema Schlaf. Ich schlafe schlecht. So. Was heißt für dich, du schläfst schlecht? Also was würde das für dich heißen?
Für mich heißt es am nächsten Tag nicht, am nächsten Tag unkonzentrierter zu sein, als ich es gerne wäre.
Okay, zum Beispiel, du machst es an der Schlafqualität fest. Ja? Wenn wir manche Trends zum Beispiel in Social Media beobachten, dann gibt es diesen, wie heißt das, 5am Club oder irgendwie sowas, dass manche Hustler, also diese vermeintlich jungen, erfolgreichen Menschen versuchen, ihren Tag sehr früh zu starten. Das heißt, für diese könnte zum Beispiel ein schlechter Schlaf ein sehr langer Schlaf sein. Das heißt, dass die vielleicht erst um 9 oder 10 Uhr aufstehen. Das heißt, das ist ein gutes Beispiel, wo wir sehen können, dass wir ein Thema haben, aber das aus unterschiedlichen Positionen unterschiedlich bewerten.
Im Grunde aber, um da vielleicht auf den Nenner mal zu kommen, ist Selbstoptimierung auf der einen Seite ein medizinisches Projekt. Auch wenn ich mir solche Bücher anschaue, wie zum Beispiel Peter Attia Outlive, wo es darum geht, länger leben und im Alter mehr können. Das ist für mich ein zentrales Thema ist, können wir gleich noch drauf eingehen. Oder Gesundheitskompass von Bas Kass, es ist ganz populär, also mit 70 noch nicht am Ende zu sein, sondern eher so, wie man es vielleicht mit 60, wie andere mit 60 sind. Also sich da so eine Lebensqualität zu sichern, das ist sicher das medizinische Argument. Aber es gibt auch noch so ein darin sicher auch irgendwie eingelagertes anthropologisches Argument. Also so Mensch zu sein, wie du es dir eigentlich wünschst. Und dann kommen ja auch noch so Dinge dazu wie Erfolg, Sexualität. Und wenn man sich solche Dinge anschaut, solche Ratgeber auch, Selbstoptimierungsratgeber, fokussieren die nämlich eben auch auf diese Schiene. Also was ist denn eigentlich ein erfolgreiches Leben?
Genau.
Eins, das dich im Endeffekt, das ist ja auch streitbar, dich im Endeffekt glücklich macht. Ne? Dazu gehört irgendwie Geld eventuell sogar auch. Ne? Wie bist du im Job jemand, der da irgendwie geschult und attraktiv ist bei der Partnerwahl etc.? Also
wobei das Thema Geld genau wie das perfekte Beispiel ist, dass die Selbstoptimierung nicht neutral betrachten können. Ja. Weil Geld im Kausalzusammenhang mit Glück, das würden die aber ganz viele Aussteiger völlig anders definieren. Das heißt, für uns ist, glaube ich, die Schwierigkeit auch heute oder so ein bisschen die Idee, ich sag mal, unter allgemein anerkannten Positionen hier zu sprechen, insbesondere was den Sport angeht. Wenn wir schon mal einen kleinen Blick vorauswerfen, zum Beispiel das Thema Disziplin und Durchhaltevermögen, das kann man sicherlich auch vielleicht aus irgendwelchen, ich nenne es jetzt mal radikalen Entwicklungen anders bewerten, aber für uns erstmal grundsätzlich eine positive Eigenschaft vielleicht in der Gesellschaft.
Aber für den Sport, gut, dass du es ansprichst, ist das wichtig, diese beiden Fundierungen mitzunehmen. Also die medizinische Fundierung geht ja in die Richtung Bewegung vor allem. Ja, Fitness, Sport, Bewegung. Und diese anthropologische Dimension, Selbstverwirklichung im weitesten Sinne, die hätte ja auch so Aspekte wie gemeinschaftliches Spielen und Sporttreiben, auch ohne einen medizinischen Nutzen darin. Und das ist, glaube ich, für unseren Gegenstand ganz interessant. Welche Rolle spielt er denn in diesem System der Selbstoptimierung?
Und ich glaube, da kann man auch einen kurzen Schwenker machen zur Schule und zum Sportunterricht. Weil da haben wir ja auch häufig schon mal das Thema angesprochen, ist diese Vermittlung von Gesundheit, ist dieser Schwerpunkt auf Gesundheit des Sports überhaupt im jungen Alter schon relevant? Wie würdest du argumentieren, wird da diese Selbstoptimierung im Thema Gesundheit, setzt die erst ein in deinem fortschreitenden Leben? Wie war das bei dir?
Ja, das ist mit Sicherheit ein Erwachsenenthema,
ja.
Absolutes Erwachsenenthema. Also ich bin bis ich 40 war, bin ich ohne dieses Thema gefahren. Gut gefahren auch. Das ist sicher auch ein Trendthema. Also ich weiß nicht, das war in den 50er, 60er, 70er Jahren ja auch nicht mal ein Erwachsenenthema. Aber wie du es richtig schon festgestellt hast, ist die Norm, ein erwachsener Mensch, eventuell sogar Mann, der auf eine bestimmte Art, vielleicht nur westlich globalisierte Art, erfolgreich und glücklich vermeintlich ist, der diese Handlungen braucht. Vielleicht kommen wir mal über unsere persönlichen Erfahrungen damit rein. Also ich bin jetzt, würde ich sagen, tatsächlich schon seit fast 10 Jahren so in Selbstoptimierungskontexten, sowohl aus Forschungsperspektive, aber jetzt auch aus persönlicher Perspektive. Und ich habe es eben schon angesprochen, das Thema Altern spielt jetzt eine Rolle. Und ich nehme um mich herum, auch in meinem Freundeskreis, erweiterten Bekanntenkreis, wahr, Ende 40, Anfang 50, da zählt es auch so ein bisschen, sich jetzt aufs Alter gut vorzubereiten. Da kann man was lesen drüber und sagen, ja, bau dir mal Muskelmasse auf. Mhm. Ne? Wesentliches Thema in meinem Alter ist, Distanz zum Alkohol zu finden. Viele haben das stark etabliert, auch über ihr Jugend- und junges Erwachsenenalter, und wollen davon loskommen. Ne? Das muss nicht zwingend eine Alkoholsucht sein, aber vielleicht eine Gewohnheit. Aber auch der eben erwähnte Bas Kast würde auch sagen, da fängt die Sucht eigentlich schon an. Also Lossagen von Dingen. Und da haben sich ja viele auch in meinem Alter, sagen wir mal, angewöhnt, gut essen zu gehen. Ne? Mhm. Und dazu das Glas Wein. Also das spielt alles irgendwie so eine Rolle. Und was jetzt wichtig ist im Optimierungsprozess, so wie ich es wahrnehme, ist, von diesen Dingen loszulassen und einen anderen Lifestyle zu entwickeln. Wie ist das bei dir, 16 Jahre jünger?
Ja, Moment, da muss ich aber kurz die Rückfrage stellen. Also es ist ja auch immer die Frage des Warum. Ja, also warum möchtest du loslassen? Mit Blick nur auf die Gesundheit? Weil ich habe gerade aufgeregt zugehört und habe gedacht, ja, das sind ja auch so Merkmale der Wohlstandsgesellschaft. Man sagt ja auch nicht umsonst Wohlstandsbauch. Dass man so sitzt mit einem Glas Wein, ich übertreibe jetzt ein bisschen für den Effekt, ja, wir sitzen da mit einem Glas Wein, dem dicken Steak und, naja, Schokolade danach und lass es uns gut gehen. Warum?
Ja.
Warum nicht? Warum eher das Thema Gesundheit? Weil mir das Leben in der Länge mehr wert ist als die Qualität im Jetzt?
Nein, also das, nein, nicht mal das, aber in der Lebensphase, in der ich mich befinde, sind viele Dinge gleichzeitig sehr, sehr anstrengend und man wird gleichzeitig älter dabei. Man merkt also eine gewisse Ermüdungserscheinungen, erste vielleicht, und Kinder, wenn man sie hat, werden älter, Teenager haben ihre Probleme, man hat alte Eltern, die vielleicht problematisch sind. Der Beruf, so wie ich ihn wahrnehme, ist jetzt in dieser Phase extrem anspruchsvoll. Man ist nicht mehr so der Nachwuchs, jetzt in meinen Bereichen, aber wenn ich es mit anderen vergleiche, ist es ebenso. Man ist jetzt so ein bisschen in der Macherposition und muss relativ viele Dinge gleichzeitig organisieren. Und es fällt einem auf, dass wenn man in Bereiche eines gesunden Lebens geht, dass einem diese Dinge leichter fallen. Und ich glaube, das ist auch so eigentlich die Definition von Fitness, also für die Lebensansprüche, den Lebensansprüchen gerecht zu werden. Und ich regeneriere von einem Alkoholrausch 2,5 Tage. Das mache ich nicht mehr. Das mache ich nicht mehr.
Gut, jetzt weiß ich, worauf du hinaus möchtest und kann auch so ein bisschen aufgreifen, weil ich habe das Thema verstanden oder ich habe deine Ausführungen so verstanden. Selbstoptimierung, du kannst mich gerne korrigieren jetzt, Selbstoptimierung, um die aktuellen Aufgaben der Lebensphase zu meistern. So, irgendwie. Ja?
Und bereit zu sein.
Bereit zu sein, genau.
Und vielleicht auch noch für mehr. Mhm. Ne? Nicht, das macht mir auch Spaß. Nicht sagen, hey, das ist gut jetzt, jetzt sitze ich hier aber in Ruhe darum, werde 50, sondern ich will gucken, wo führt es noch hin? Mhm. Bock aufs Leben, Bock aufs Leben, Bock auf noch mehr Beruf, noch Bock auf noch eine mehr Qualität in Familie und Partnerschaft und solche Dinge.
Ja, genau. Okay, dann kann ich auch ein bisschen erzählen gerne. Also das Thema Gesundheit in der Tat oder älter werden, schwingt bei mir noch nicht so viel mit. Das muss ich ehrlich so sagen. Ja. Aber ich habe andere Bausteine, mit denen ich mich auch identifizieren kann, was du eben ausgeführt hast. Zum Beispiel das Thema fit sein für die oder bereit sein für die Aufgaben des Alltags. Und bei mir ist eine Sache, dass ich wirklich meine Tage und meine Arbeitsweise so plane, dass ich wirklich merke, wenn ich nicht ausreichend Schlaf bekomme, ich mein Leben sehr schwer nur geregelt bekomme. Also ich bin, und das stehe ich auch selbstbewusst zu, sehr schlafsensibel. Also wenn ich 5 Tage am Stück nur 6 Stunden bekomme, dann merke ich, bin ich an Tag 4 und 5 aufgekratzt, ungeduldig, esse viel mehr, auch Mist und merke wirklich, also es ist ein ganz, ganz konkreter Effekt, wie sich mein Leben da weg von meinem persönlichen Optimum entwickelt. Man könnte ja auch sagen, okay, ich habe aber viel irgendwie erlebt in den Tagen, weil ich lang wach war, konnte mich vielleicht abends noch 4 Stunden vor Netflix hauen. Vielleicht sehen das andere Leute als Qualität dann auf und verzichten dann auf den Schlaf. Das ist aus meiner Perspektive nicht nachvollziehbar. Also für mich ist das nicht nachvollziehbar. Das ist so ein Baustein. Aber der zweite, weil der natürlich auch durch meine Dis gefördert wurde, aber auch, weil er Synergien zu meinem Schiedsrichterjob hat. Hm. Nämlich die wirklich körperlich, und ich würde einen Slash sogar setzen, körperlich-optische Fitness.
Ja.
Ja, und das ist, da gehen wir sicherlich gleich noch drauf ein, aber das ist natürlich Kondition, Motorik, was das angeht, aber auch ein gewisses optisches Erscheinen.
Ja.
Punkt erstmal.
Da können wir jetzt mal an dem Punkt auch mal ein bisschen ehrlich sein, weil wir haben jetzt ein Thema, das ist nicht einfach nur Sport. Hey, wir reden über die Bundesliga-Ergebnisse oder über die Olympischen Spiele. Da, wenn wir das tun würden, würden wir merken, was für ein Unterschied das ist. Jetzt über diese Art von Sport zu reden, die nicht nur ein Spiel ist und über das man sprechen kann, sondern man spricht über sich selbst. Über das, was man da eigentlich tut und vorhat. Und ich habe es jetzt schon bei der ersten halben Stunde hier gemerkt, das wird eine sehr intime Sache. Und das darfst du auch ein bisschen werden, damit das Thema hier ehrlich rüberkommt. Und du hast angesprochen, auch körperliche, das äußere Erscheinungsbild. Das ist sicher bei dir als Schiedsrichter auch gut zu argumentieren. Du bist dann eine Person, der man ansieht und so weiter. Aber ich kann mich nicht davon freimachen, auch tatsächlich schön sein zu wollen. Ja? Was für mich bedeutet, ich lass mich jetzt in meinem Alter, ich muss es wieder anbringen, weil es natürlich vor 20 Jahren leichter war, gut auszusehen, jetzt als mit fast 50, wenn man mir ansieht, dass ich auch gut lebe, so, ne, du kriegst halt schnell Augenringe, ne, du kriegst einen Bauch, man sieht den Leuten an, wie sie leben, so, und ich genieße das tatsächlich. Jetzt, wo ich so ein bisschen, können wir auch gleich mal drüber sprechen, wie eigentlich jeder so drin ist in dem Film. Ich bin jetzt nicht der Mega-Optimierer, aber ein bisschen was reicht schon, um irgendwie auch zu zeigen, hey, ich lasse mich nicht gehen, ich sehe gut aus. So. Und das finde ich auch tatsächlich auch meiner Frau gegenüber wertschätzend, das zu machen, weil man hat jahrzehntelang im Grunde auch nur von den Frauen verlangt, gut auszusehen, egal in welchem Alter. Und ich finde, dass das auch für Männer gilt.
Ganz viel dabei, was ich spannend finde und unterschreibe für unsere HörerInnen da draußen, natürlich als Einordnung. Natürlich sind bei uns die Begriffe schön oder optisch ausgeprägt von uns bewertet, was wir oder die Gesellschaft in Anführungszeichen, die große Masse der Gesellschaft als schön, athletisch schwingt da immer so mit. Das ist ja auch, wenn du beispielsweise mit Jugendlichen. Aus meiner Studie kann ich gerne ein kleines Beispiel bringen, was da so, es ist jetzt ja bei den Mädels schon eine Zeit her, als das wirklich ganz krasses Schönheitsideal war, die Lücke zwischen den Oberschenkeln. Genau. Oder auch bei den Jungs hat ein Befragter mal sehr passend zu Protokoll gegeben, und später habe ich herausgefunden, dass es ein Zitat aus einer Two and a Half Men Episode war. Er möchte den den schlanken, gestrafften Schwimmer-Buddy. Mm. The mean, lean Swimmer's-Buddy. Und das sind so klassische Schönheitsideale, an denen wir uns natürlich vielleicht auch selbst orientieren. Und ich muss auch unterschreiben, Tim, weil du es eben gleich für dich eingestanden hast. Natürlich ist das für mich ein angenehmer Nebeneffekt meiner Trainingstätigkeiten, dass ich das auch an mir schön finde, wenn sich da was entwickelt.
Ist natürlich auch, es ist echt ein komisches Thema. Es ist auch immer ein bisschen affig so. Und es hat immer was Affiges so. Und ein Freund von mir ist auch so mit mir ein bisschen eingestiegen in so Optimierungsprozesse. Das hat immer so eine halb ironische Komponente. Hey, wir probieren es mal aus, aber es hat auch eine ernste Komponente. Ja. Hey, wir wollen einfach gut aussehen so, ne? Und dann so Bilder wie Lenny Kravitz, der jetzt 60 geworden ist, oder Daniel Craig, gerne mal googeln. Das sind so die Körper, die man sich als alternder Mann dann irgendwie so wünscht, ne? Aber da drin sind ja auch viele Problematiken eingelagert. Ich weiß, mir fällt das relativ leicht, mich in so eine Richtung zu begeben. Aber es gibt natürlich viele Männer, viele Menschen, die gar nicht die Möglichkeit, die Umstände, das Geld, die Bildung, die Motivation, das Leben haben,
die Gesundheit
haben, in diese Richtung zu gehen. Insofern, das als ein Ideal zu setzen, ist hochproblematisch. Und mir ist jeder Mensch, das habe ich vielleicht an der Stelle mal deutlich gemacht, mir ist jeder Mensch lieb, der für sich sein Glück gefunden hat, keinem anderen damit auf die Nerven geht, raucht, wie auch immer aussieht, kreativ ist oder auch nicht, keine Ahnung, der einfach sein Leben gefunden hat. Völlig okay. Völlig okay.
Ja, aber das, was daran natürlich in der Gesellschaft nicht okay ist, und das hast du eben auch angeteasert, und das bewerten wir natürlich auch kritisch, dass man aufgrund der optischen Erscheinung, du hast es eben so schön gesagt, man sieht mir an, wie ich lebe, so ungefähr. Und, aber da kommt ein Und hinten dran, man impliziert auch gewisse Sachen mit deiner Person. Und diese metasportiven Effekte, die man dann impliziert, die sind für alle Beteiligten gefährlich. Insbesondere natürlich auch für Kinder und Jugendliche.
Ja,
weil da möchte ich gleich gerne etwas oder eine Frage nochmal in die Runde stellen. Hier, Grüße gehen raus an den Deutschen Turnerbund, der da einen Artikel geschrieben hat über Persönlichkeitsentwicklung und Sport, selbstbewusst und zielstrebig, auch im Alltag. Und für mich einige Kausalzusammenhänge eben nicht schlüssig. So, und ich sage auch ganz genau welche. Ich frage mich immer, wenn da sich an Beispielen hochgezogen wird, wenn Jugendleistungssportlerinnen, Leistungssportler interviewt werden und dann so dahingetrieben werden nach dem Motto, dass sie dann zu Protokoll gehen dürfen. Ja, durch den Sport bin ich auch im Leben so geworden, im Alltag so geworden. Das ist, glaube ich, etwas, das können wir nicht immer machen, weil ich stelle die Frage in den Raum, ist es nicht vielleicht andersrum? Sind nicht vielleicht Leute, die im Alltag ausdauerfähig sind und sich gewissen Ritualen, Riten unterwerfen, nicht auch diejenigen, die in Anführungszeichen vom Leistungssport eher aufgegriffen werden? Die Richtung scheint mir doch plausibler als die andere.
Das Selbstoptimierung sagt nichts über die Qualität des Lebens aus. Es gibt also selbstoptimierte Nazis noch und nöcher. Da kann man unserem Körper auf keinen Fall ansehen, dass wir gute Menschen sind. Und das Nächste, was extrem problematisch ist, Zahlen kamen ja auch gerade nochmal rum, vor allem bei den Mädchen. Das ist ja auch mehrfach zitiert, also die Körperlichkeiten zu sehen, die man da anstrebt, über die ich gerade so positiv gesprochen habe, jungen Menschen zu zeigen und sagen, hey, das ist das Leben, das du anstrebst. Hochproblematisch. Hochproblematisch mit allen, wenn das nicht gut begleitet ist, wenn das so in den Fokus kommt, wenn das als die einzige Möglichkeit, als die Norm kommt, dann führt es zu Essstörungen, dann führt es zu vielfachen Problemen bis hin zu Orthorexie. Vielleicht kommen wir ganz kurz mal auf so ein paar Dinge. Ne? Also die Krankheit, alles richtig machen zu müssen, hochproblematisch.
Aber lass mich eine Zwischenfrage reinfeuern, weil das höre ich ja an vielen Orten immer. Ja, das müssen wir gut begleiten. Ich bin da kritisch, dass das funktioniert.
Ja.
Ich bin über 3 Jahre im Feld gewesen und ich frage mich, wer soll das denn tun?
Ja,
weil auch die teilweise jungen Erwachsenen oder Erwachsenen, die das praktisch diesen Lifestyle verfolgen in den Studios. Ich weiß nicht, ob dann die Eltern oder spätestens die Lehrerinnen und Lehrer, ob die überhaupt eine Möglichkeit haben, gegen diesen Social-Media-Wahn und gegen die gegen die Klientel in den Fitnessstudios, wenn wir es jetzt mal auf den Körper beziehen wollen, ob das eine Möglichkeit gibt, das überhaupt zu begleiten.
Ich bin da kritisch. Ja, ja, total. Und wir sprechen, oder ich spreche ja jetzt auch quasi als Gefangener. Ich bin schon Teil der Maschinerie geworden, spreche von Daniel Craig und Danny Kravitz, was durch meine Bubble geht und will so sein. Ne? Und ich merke schon tatsächlich, seit einiger Zeit, dass man merkt schon, wenn beim Erzählen, dass man was Problematisches tut. So, ich tracke mein Ernährungsverhalten in einer App. Und das finde ich schon, ich finde echt problematisch, weil man bekommt einen Hyperfokus aufs Essen und ich kann mir gut vorstellen, wie das zu Essstörungen führt oder wie das zu der, also ich habe schon ewig keine Schokolade mehr gegessen, ja, es ist so genussfeindlich irgendwie, ja, ich koche dann toll, na klar, das klappt alles gut für mich, aber Leute, die auch in meinem Umfeld sind, Leute, die in meinem nahen Umfeld sind, sollen das nicht mitbekommen, was ich da mache. Ich will nicht, dass meine Tochter mitbekommt, dass ich hier, den Podcast wird sie eh nicht hören, dass ich hier meine Sachen tracke. Mhm. Hochgefährlich.
Ach, ehrlich?
Ja? Absolut. Okay. Ja, absolut. Ah. Die soll essen, was sie will. Das ist ganz wichtig. Mhm. Das ist ganz wichtig. Essen soll was ganz Beiläufiges sein und nicht etwas, also man muss einen Führerschein machen, man muss eine komplizierte Prüfung machen, finde ich, bis man das ab 40 darf, so eine App zu bedienen.
Ja, ich habe
auch meiner Partnerin gegenüber. Ich mache das nicht gerne.
Ich habe das auch schon früher gemacht mit diesen. Also ich tracke aktuell nicht. Ich bin letzten Sommer, vielleicht fange ich jetzt mal wieder an, der Sommer kommt ja. Gleich eine kleine ironische Zwischenbemerkung.
Ja.
Aber was das mit mir gemacht hat, dieses Tracken, und das habe ich ganz krass gemerkt, für mich hat Essen einen großen Anteil an Genuss. Also für mich hat Essen immer etwas mit Genuss zu tun. Deshalb bin ich auch, ich tue mich immer schwer, wenn ich mal wieder so eine Phase habe und wirklich so aufbauen möchte oder mir da so Meal Preps mache, die mir nicht wirklich gut schmecken, dann ist das für mich ein großer Teil an Lebensqualität, den ich einbüße. Ja. Und diese App, was die mit mir gemacht hat, an manchen Tagen hat die mir gesagt, nee, jetzt reicht's, Christian. Mhm. Jetzt du bist an deinem, hast deine Makros, bist an deinem Kalorienmaximum angekommen, stopp. Aber dann wird's auch noch schlimmer. An manchen Tagen sagt sie dir dann, nee, Christian, also, du musst aber noch. Und dann war es irgendwie abends um 9 und ich hatte irgendwie noch 1000 Kalorien offen, hatte keinen Hunger und musste aber noch was. Es ist fast noch viel schlimmer. Und also mich so von einer App programmieren zu lassen, rückblickend schon irgendwie ein bisschen kurios.
Absolut. Also wie gesagt, ich spiele das jetzt mal durch und es ist auch verrückt, wie gut das jetzt Thema Gewichtsabnahme, Bauchfett verlieren, wie gut und schnell das funktioniert. Ich habe keine Probleme damit, solche Dinge wegzulassen, Eis und Pommes und sonst was. Aber es ist extrem traurig. Im Freibad dann nicht eine Pommes zu bestellen, es macht mir man nimmt nicht mehr teil an diesem Leben, wo man auch mal auf alles scheißt, wo es jetzt nur um eine Pommes geht, das ist doch furchtbar. Es ist wirklich furchtbar. Man nimmt nicht mehr teil an dem Leben, wo man dann abends 2 Weizenbier trinkt und ein paar dumme Gedanken miteinander teilt. Man nimmt an vielen Dingen nicht mehr teil. Und das kann man deswegen tun, weil die Community, in der man stattdessen ist, ist riesig. Vielleicht können wir da mal kurz drauf kommen. Also wir sprechen ja bei Selbstoptimierung über einen Megatrend. Wir sprechen über einen riesigen Markt. Das merken wir ja um uns herum. An Ratgeberliteratur, an wie Menschen sich kleiden, an was Menschen tun. Fitnessstudios hast du ja selber zugeforscht. Und wir merken das auch an Public Health Debatten, an dem, was wahrscheinlich auch demnächst auch mit Alkohol auf uns zukommen wird. In Deutschland kann ich mir vorstellen. Also es wird versucht, die Gesellschaft ja auch gesund zu halten und den Rausch auszugrenzen.
Bestes Beispiel hier im Rheinland auch oder wenn man sich die Gin-Karten von einschlägigen Restaurants oder Bars anschaut, da tauchen immer mehr alkoholfreie Alternativen auf. Und nicht umsonst ist das 21. Jahrhundert von den Trendforschern als sogenanntes Zeitalter der Selbstoptimierung und als Optimierungsgesellschaft bezeichnet worden. Und was natürlich dazu kommt, das ist so ein bisschen ein Teufelskreis, den möchte ich hier nochmal kurz ausbreiten. Weil einerseits ist es ein Gesellschaftstrend, sich selbst zu optimieren. Das heißt, wie Tim, du gerade auch schon gesagt hast, der Markt wächst an Angeboten. Das heißt, ich komme als Konsumentin und als Konsument um potenzielle Angebote auch gar nicht rum. Das heißt, sie werden mir irgendwie auf Plakaten angezeigt, geh hier ins Fitnessstudio, ernähr dich da, mach das und so weiter und so fort. Und da entwickelt sich natürlich etwas, was viele Leute, und jetzt kommt das entscheidende Wort, groß oder schwerwiegend unter Druck setzt. Das heißt, ein Bedarf vermittelt, das eigene Leben optimieren zu verändern. Und da kommen wir eben genau von der Sache weg, die du eben auch als, und die würde ich auch teilen, als ja, legitim, okay, nicht nur okay, sondern absolut in Ordnung ist, wenn man sagt, ey, ich scheiß hier auf alles, Leute, lasst mich mein Ding machen, lasst mich in Ruhe.
Es ist natürlich auch vielleicht noch ein, zwei Exkurse, die mir einfallen. Also es ist natürlich eine absolute Farce von jemandem, der, keine Ahnung, in einem Discounter an der Kasse für den Mindestlohn arbeitet, mit dem Thema Selbstoptimierung zu kommen, ist eine Farce. Weil zunächst einmal sich viele Dinge für manche Menschen unserer Gesellschaft mal außenrum optimieren müssen. Also ordentlich entlohnt zu werden, nicht drei Jobs zu haben, dass die Kinderbetreuung funktioniert etc. Als hätten die Zeit und Geld und den Kopf dazu, sich mit solchen Themen rumzuschlagen, dass sie genug Proteine bekommen und aussehen wie Lenny Kravitz, wenn sie 60 sind, ist doch Bullshit. Also wir haben hier ein elitäres Thema. Das geht schon so in eine gewisse Mitte rein natürlich, aber wir haben eine große, große Gruppe von Menschen, die nicht den sozialen Status haben, dieses Thema überhaupt mitzugehen. Das ist die eine Sache. Der andere Exkurs ist die Sache mit dem Alkohol. Ist ziemlich spannend, finde ich, weil es gibt durchaus Auseinandersetzungen darüber. Ich habe da eine Sache so mitgebrachten Artikel von Ulrich Amlich, der im Tagesspiegel erst vor kurzem war, der festgestellt hat, der Alkohol wird zurückgedrängt in Deutschland. Da wurde mal ganz anders drüber gesprochen in der Vergangenheit. Also er spricht über die Rauschnatur des Menschen und hat dann auch von der Antike bis in die Gegenwart argumentiert, lebten wir immer aus einem Geflecht aus Sättigung und Gemeinschaft. Das war uns immer wichtig, ne? Als Gesellschaft. Wir haben genug, zelebrieren das in großen Gelagen. Und er misst dem Alkohol tatsächlich auch einen Wert bei, er zitierte einen Philosophen, das will ich auch mal kurz zitieren, der Rausch ist ein grenzenlos höherer Zustand als die alltägliche Vernunft und der Beginn der eigentlichen Wachheit. Das geht noch ein bisschen weiter, ist vielleicht jetzt an sich aus dem Kontext gerissen ein bisschen schwer zu verstehen, aber dieses nur auf Vernunft zu leben, nur rational zu leben, nur mit seinem Geist und seinen Plänen was zu machen, dabei lässt man außer Acht, dass der Rausch natürlich auch klassischerweise Kreatives, Entgrenztes hervorbringt und auch die Fähigkeiten, das ist das Peinlichste an der Selbstoptimierung, dass man sein Leben und sich selbst so unglaublich wichtig nimmt. Nämlich die Fähigkeit, die im Rausch drinsteckt, zu sagen, ey, ist doch alles nur ein großer Schwindel.
Das sind viele spannende Punkte, wo ich gerade einsteigen könnte. Ich würde den Rausch nochmal kurz aufgreifen. Und man hört ja von vielen Leuten und hat es in der Vergangenheit auch gehört, ich nehme die Nachwirkungen beispielsweise des Alkoholrauschs in Kauf, weil mir der Genuss oder das Erlebnis im Moment des Tuns viel wert ist.
Okay. Geil, ja.
So, geil, ja. Jetzt stelle ich mir immer die Frage, ob das gerade, wenn wir so 70, 80 Jahre zurückgehen und letztens auch nochmal mit meiner Oma in der Tat gesprochen, dass die natürlich in der dunkelsten Zeit, einer der dunkelsten Zeiten Deutschlands oder auch in der Nachkriegszeit, auf viele Sachen verzichten mussten, weil die es einfach nicht gab, die sie danach pointiert, ganz selten genießen durften. Und dann kam immer mehr, dann wurde immer mehr Genussmittel in die Gesellschaft geflutet. Und ich frage mich mittlerweile, ob wir aufgrund der hohen Verfügbarkeit von Genussmitteln, ob das dem Absatz selbst des eigentlichen Genussmittels schädlich ist und dann praktisch Opfer werden von so Selbstoptimierungsprozessen. Mein bestes Beispiel, Austern. Ja, schmecken doch scheiße, Leute, sorry. Ja, ich habe die letzten, ich habe von 2013 bis 17 einmal an Silvester jedes Jahr Austern probiert. Ich bin raus.
Ich bin ein großer Hummer-Fan.
Ja, da bin ich auch. Das mag ich auch gerne.
Wenn wir ohne Kinder im Urlaub sind, gehen wir immer schön Hummer essen.
Red Lobster.
Nach Maine, aber sowas
genau.
von.
Genau. Ja. So, jetzt. Und ich glaube, wenn Austern nicht so verdammt teuer wären und überall verfügbar, wird sich doch kein Mensch das Zeug reinpfeifen. Das ist ein Luxusgut,
aber,
was noch nicht dem der Selbstoptimierung, der Askese zum Opfer gefallen
interessante
ist.
Interessante These, aber ich würde dagegen halten, die Prohibitionszeit hat gezeigt, da war das sehr, sehr selten, sehr rar. Man wollte es doch unbedingt haben und eine Austernprohibition hätten wahrscheinlich viele hingenommen.
Okay, ja, fair point. Ja.
Aber es zählt auf jeden Fall, mit Sicherheit macht das Sinn, also die Argumentation in Ansätzen verstehe ich und sie wird in Norwegen ja und anderen Ländern ja auch so gefahren, dass man über so staatliche Verkaufsstellen sehr teuer an Alkohol rankommen. Das finde ich gut, muss ich sagen. Da wird dem Alkohol ein Stellenwert beigemessen und man geht behutsamer damit um. Ich glaube, das funktioniert auch in Teilen. Da kann man mich gerne per Mail oder uns verbessern. In Deutschland ist Alkohol extrem, extrem günstig und früh verfügbar. Es ist Wahnsinn, was für eine Volksdroge das ist. Und lange Jahre war ja auch immer das Thema, was ein Mann an Alkohol täglich trinken darf. Irgendwie 2 Bier am Abend und du musst nur 2 Tage die Woche Pause machen, dann ist das völlig in Ordnung. Es gibt jetzt von Gesundheitsorganisationen, ist das alles revidiert worden. Ja. Also jeder Schluck Alkohol ist Gift und ist schädlich. Und da bin ich mir relativ sicher, dass sich das in Deutschland auch bemerkbar machen wird in den nächsten 10, 20, 30 Jahren, dass das zurückgeht. Ich habe jetzt ja auch mit Jugendlichen zu tun, auch im Familienkreis. Und ich merke, das sagen Statistiken ja auch, der Alkohol ist nicht mehr ein Standard des Älterwerdens. Es gibt Jugendliche, die saufen, es gibt Jugendliche, die Koma saufen. Aber offensichtlich gibt es auch Jugendliche, die das nicht tun. Viele. Und da habe ich mir zunächst mal gedacht, als ich das gehört habe, was machen die denn eigentlich? Weil zu meiner Jugend war das ein absoluter Standard. Die ganze Jugend, ich würde mal sagen, von 15 bis 25 hatte mit Saufen zu tun.
Ja, war bei mir auch noch ein großes Thema. Wir können das natürlich jetzt schwer vergleichen.
Bei allen Jugendlichen.
Aber das ist natürlich auch ein gesellschaftlich, ich sag mal in Anführungszeichen, kurzer Funfact am Rande. Ich stelle immer in meinen Sportkompaktveranstaltungen auch so vor, wie man so Veranstaltungen plant. Ja? Und dann gibt es immer das Jugendschutzgesetz. Ein Auszug aus dem Jugendschutzgesetz. Lieber Tim, weißt du denn, ab wann in Deutschland der erste Schluck Alkohol, ja, sag's mir.
Das weiß ich, mit 14 in Begleitung Erziehungsberechtigter.
So. Kurios,
ja. Ja, total.
Oder?
Ja.
Das heißt,
ja,
wenn dein Daddy oder deine Mama, unfassbar, oder irgendein Beziehungsrechtler daneben sitzt, darfst du dir schön einen reinstellen.
Das ist hier in der Weinregion sicher auch nicht unüblich,
einfachen Worten
zu tun.
Und dann ja, guckst du in die Staaten rüber und dann stellen die sich den Wecker, bis sie nachts um 12, 21 sind und trinken ihren ersten Schluck Bud Light.
Aber eigentlich wollte ich ja positiv über den Rausch sprechen. Das war, sollte der Exkurs ja auch zeigen. So, ne? Also bei allem Mist, den das hervorbringt, würde ich auch für mich behaupten, hat mich der Rausch auch in Bereiche des Lebens gebracht, geführt, in die ich nicht gekommen wäre, die für mich wertvoll waren.
Ausnüchterungszelle.
Nein, tatsächlich so diese Idee, es ist nur die Gegenwart spielt jetzt eine Rolle. Alle Pläne des Lebens spielen keine Rolle. Es zählen nur du und ich und wir und das, was gerade mit uns passiert. Das kriegst du nicht. Ja. Das kriegst du ganz schwer. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich irgendwie auch ohne Rausch. Aber das macht ja der Rausch. Das machen ja Drogen auch irgendwie so, ne? Und ich finde es aber toll, muss ich sagen, dass es dieses jugendliche Leben ohne Rausch zu geben scheint. Weil ich habe erst spät lernen müssen, dass in der Vernunft und in dem Nüchternen extreme Qualität setzt. Ich habe erst spät den Tag zu schätzen gewusst und habe während meiner späten Jugend vor allem die Nacht gelebt. Und da bin ich jetzt froh, dass es diese Option gibt. Ich messe dem großen Wert, der Sachen großen Wert bei.
Ich kann das teilen grundsätzlich, ja, weil ich auch mein Leben mehr und mehr vom Alkohol wegentwickel. Wie klingt das denn? Also weniger auch an Wochenenden.
Deswegen
oder so.
Schmecken die Austern auch nicht. Die muss man natürlich mit Champagner zu sich nehmen.
Wahrscheinlich, ja. Na, okay, nächstes Mal probiere ich das.
Nicht mit Proteinshake.
Aber
viel Protein haben Austern.
Ist das so?
Ja, klar. Ja,
keine Ahnung.
Ja.
Das ist so Glibber. Nee, sorry. Ja, bin ich raus. So, mit dem Blick auf die Uhr.
Also, liebe Hörerinnen, das ist kein Elitera-Podcast, wenn Sie hier eingeschaltet haben. Es geht sonst nie um Austern eigentlich. Ne?
Nee, ich glaube nicht. Ja. Also, wird auch nicht in Zukunft
um Austern. Nee, es wird nie wieder um Austern. Bis auf die Austern-Folge, die bald kommt.
Ich möchte nochmal so ein bisschen Sport und auch pädagogischen Rahmen setzen, so mit Blick auf die 7 Minuten, die wir noch haben. Weil man könnte ja sagen, okay, Selbstoptimierung, wir entwickeln uns, die Jugend entwickelt sich von einem Standpunkt A zu einem Standpunkt B. Kann man sicherlich auch mit Bildungsprozessen irgendwie in Einklang bringen, aber ohne jetzt ein zu düsteres Bild zeichnen zu wollen. Ihr wisst ja, ich bin eher der Glashalbvoll-Typ. Möchte ich trotzdem nochmal anmerken, dass durch die immanente Präsenz von solchen Selbstoptimierungsprozessen, das müssen wir nicht nur auf Fitness, das müssen wir nicht nur auf Körper, das können wir auch auf Alltag, auf Lebensplanung etc., auf Freunde etc., das können wir ja ausdehnen, dass insbesondere natürlich Kinder und Jugendliche einem gesellschaftlichen Druck ausgesetzt werden, immer nach dem vermeintlich wertebezogen Besten zu streben. Das sehen wir nicht nur in der Schule, das sehen wir auch im Sportverein und sich einfach mal zu Hause zurücklehnen, vielleicht auch mal ein bisschen dick werden und über irgendwelche wilden Sachen nachdenken, die nichts mit der persönlicheren Optimierung oder Ökonomisierung zu tun haben. Ich glaube, man muss das hier und da auch nochmal, insbesondere in dieser aktuellen Zeit, anbringen, dass das absolut in Ordnung ist.
Ist ja, ja, es ist ja, da drin steckt ja soziologisch gesehen in der Selbstoptimierung, ist es ja, steckt ja eigentlich ein Könnensparadigma. Es geht ja darum, eine Norm zu setzen und sich da zu steigern im Grunde und sich vergleichbar zu anderen zu machen. Also dein Körper sieht besser aus als meiner. Es gibt die Norm, meine Brust ist größer als deine bei Männern, ja. Oder ich schlafe besser als du, guck auf meine Uhr, das sieht so und so aus. So, aber es gibt ja noch soziologisch gesehen ein anderes Paradigma, das für uns Menschen wesentlich ist, das ist das Paradigma des Seins. Und eigentlich sollte man denken, die Selbstoptimierung, das Selbst wäre das, aber Sein bedeutet ja, guck mal, ich bin so, das sind meine Gedanken und Ideen, so, das ist mein Style. Und wie sieht denn eigentlich deiner aus? Und ich glaube, das ist natürlich die große Gefahr der Selbstoptimierung, weil es eben kein Paradigma des Seins ist, weil es Konsumwarenmarkt gesteuert ist, ist es natürlich ein an einer Norm ausgerichtetes Thema. Und wir kriegen gar nicht mehr mit, vor allem beim Älterwerden, das sehe ich bei Jugendlichen, die kriegen gar nicht mit, wie sich ihre Identität entlang dieser Normen formt, ob das Körper bei Netflix sind, etc. etc.
Und dazu ein kurzer Schwenk aus meiner Dissertation, weil genau da habe ich dieses Thema aufgegriffen und beschrieben. Ich habe die Jugendlichen, die sich an den solchen Körpernormen orientieren, als austauschbare Individualisten beschrieben. Schön, was heißt das genau? Das heißt eigentlich, dass wir durch diesen Fitnesssport, der natürlich im Großteil individuell durchgeführt wird, ich mache das für mich, ich mache das selbst, ich bin selbst tätig, dass da eine Individualität vorgegaukelt wird, suggeriert wird, die aber eigentlich nur dazu führt, sich zu einem gesellschaftlich, ja, zu einer gesellschaftlich eher homogenen Schablone zu entwickeln.
Und das ist, ja.
Punkt, ja, bitte.
Ja, das ist ja die schöne Zuspitzung jetzt auf das große Finale sozusagen. Was passiert eigentlich mit dem Sport? Weil man würde jetzt niemandem in erster Linie empfehlen, geh Rugby spielen oder Tischtennis spielen, geh spielen, das ist zweimal schon aufgetaucht, im Kontext einer Selbstoptimierungsprozesse, wie wir oft richtig gesagt haben, Fitness ist der Schlüssel. Also der Trend geht dahin, auch in unserer Sportkultur, dass eben Fitnesshandlungen, das Fitnessstudio, Joggen gehen, aber auch, was wir zusammenfassen, Christian, als funktionale Handlungen. Also man führt etwas aus, die das Ziel haben, einen körperlichen oder gesundheitlichen Effekt zu erreichen. Das ist per se nicht das, was man ins Zentrum einer Definition von Sport setzen würde, der ja immer zweckfrei ist. Also was geht verloren, wenn man so möchte, wenn man so deuten möchte, geht das spielerische Aspekt.
Ja, das ludische.
Das ludische, auch hier das Rauschhafte, in der Gegenwart sein geht verloren und man ordnet sich einer Funktionalisierung des Sports zu. Bestes Beispiel, gerne mal aus dem Senior-Innenbereich, das Kegeln stirbt aus. Das war der Sport der SeniorInnen, das Kegeln. So, das bringt natürlich gesundheitlich gar nichts, außer dass man vielleicht ein paar Schnäpse trinkt.
Für die rechte Schulter irgendwas.
Ja, das bringt nichts. Alle SeniorInnen befinden sich in Gesundheitskontexten. Ist das nicht traurig? Ist das nicht traurig? Man lebt 8 Jahre länger, muss aber die ganze Zeit virtuelle Treppen in die Erde drücken, anstatt beim Kegeln noch einmal mit seinen Freunden lachen zu können. Ja. Das passiert nämlich aktuell. Es ist eine große Abwertung des ludischen Gedankens des Sports zu erkennen. Ich kann mir vorstellen, dass er irgendwie zurückkommt auf eine Art, wenn wir satt sind, was das angeht. Aber mich hat diese funktionale Seite des Sports absolut gefangen zurzeit. Und ich merke gar nicht, wie ich eigentlich das vermisse, was ich mal im Sport gehabt habe.
Ich habe, um noch persönlich abzuschließen hier, ich habe gerade 2 unterschiedliche Komponenten. Ich habe einmal den Sport, in dem ich als Schiedsrichter auf dem Feld wirklich stehe und das Spiel erlebe, würde ich doch als prozessorientiert beschreiben, dass ich dort wirklich das selbst erlebe.
Ja, du bist doch beim Basketballspiel dabei.
Ja, genau, ich bin dabei.
Du bist ein Spiel, du bist Teil eines Spiels.
Aber gleichzeitig genauso, wenn ich ins Gym gehe, und das ist das nächste Wort, dann entwickle ich mich doch hin zu einer Produktorientierung. Ja. Und diese unterschiedlichen Zielsetzungen, ich glaube, die kann sich jeder auch mal selbst so fragen. Mhm. Was mache ich denn, wenn ich Sport treibe? Was sind denn meine Motive? Mhm. Warum macht ihr das denn? Und sich da so ein bisschen...
Wir wollen schön sein hier, Christian.
Und wenn es das ist, was wir jetzt hier so ein bisschen lustig sagen, ist das für mich auch okay. Mhm.
Ja, natürlich ist es okay. Wir beobachten ja nur, wir stellen die Ambivalenz vielleicht auch dar in der Pädagogik. Wir haben viele Schattenseiten gezeigt. Mir tut es aktuell gut, das zu tun. Ich kann das, glaube ich, auch für mich gut verpacken, weil ich ein gebildeter Mensch bin irgendwie und kaum Probleme mit mir habe. Ich kriege das ganz gut verpackt. Ich kenne die Ambivalenz, ich weiß, dass mir Spielen fehlt, hol's mir irgendwie zurück. Für viele gilt das vielleicht in dem Sinne nicht so. Aber mit unserer Gesellschaft passiert was. Und das wollen wir jetzt auch in einer großen Jugendstudie mal abzeichnen. Wer interessiert sich eigentlich noch? Wer kennt eigentlich noch Sport?
Ja.
Oder nimmt es immer weiter zu mit diesen funktionalisierten Fitnesshandlungen? Wir haben eine Frage in dem Fragebogen. Ich stell dir die mal und du wirst dich blamieren, genauso wie ich es werde. Nenn mir mal 5 deutsche Sportlerinnen. Nenn mir eine.
Saitu Zabali, Basketballerin.
Also okay, Basketball kann ich natürlich
nicht aus meiner Sportart.
Ja, ja, okay. Ja, ja.
Okay.
Naja, man merkt schon, ich habe auch totale Schwierigkeiten. Gina Lückenkämper, der 100-Meter-Läuferin. Wir haben das in der Jugendforschung, stellen wir diese Frage jetzt. Das hat eine Gender-Perspektive auf der einen Seite. Aber es wird auch deutlich werden, auch bei den Männern, deutsche Sportler. Und wenn man sich mal anschaut, was passiert auch, was geht Olympia dieses Jahr, Olympische Spiele, die Fechter mit einer ganz kleinen Mannschaft, das war mal eine deutsche Hochburg, Weltrangliste 49 hat die Höchstplatzierte zurzeit. Und sterben diese Kultursegmente auch durch das fehlende Interesse weg?
Mhm.
So. Jetzt können wir tatsächlich nochmal streiten in einer anderen Folge und sagen, müssen wir uns das erhalten? Wenn ja, wie? Oder beobachten wir weiter, wie wir Richtung Funktionalisierung unseren Sport denken? Und müssen aber, ich finde, wir müssen deutlich machen, Fitness ist kein Sport. Wir verlieren unsere Kultur.
Das lassen wir so als Cliffhanger stehen. Da kann man sicherlich eingehend drüber diskutieren,
ja,
ob sich der Sport auch mit der Gesellschaft entwickelt oder andersrum oder im Einklang. Und ja, mit Blick auf die Uhr, Tim, wie...
Mit Blick auf den Bizeps, Christian.
Mit Blick auf den Bizeps, wo geht's zum Strand?
Was trainierst du heute noch?
Rücken,
Rücken,
Bizeps, Beine.
Machst du gern?
Rücken, ja, ich Bizeps, bin eher so der,
Beine. Ja, ja, so ja. Ganzkörper so ein bisschen, ne?
Ja, ich mache Zweier-Split.
Aha.
Zweier-Split. Ja, also Beine mag ich nie so.
Ich habe lieb gewonnen,
ja,
mit der Zeit. Ich mache das am Anfang auch nicht, aber nach den ersten Erfolgen so.
Aber wenn man schon so, privat, ich habe auch schon so große Oberschenkel.
Ach so, weißt, okay, ja, ich hatte, also, meine waren nicht groß.
Doch,
nicht
also
groß
dann,
gut, dass wir das erst am Ende bringen.
Dass jetzt, erst, ne, sowas am Ende, dann passen die Hosen nicht mehr.
Ich habe mal Kraft-3-Kampf ein bisschen versucht, also die großen drei Übungen. Und ich habe mir zum Ziel gesetzt, muss ja auch so ein bisschen was bringen für die Fitness. Ich möchte gerne meine komplette Familie notfalls aus einer Gletscherspalte ziehen können. Oh, ja. Also ich addiere die Gewichte aneinander, das möchte ich in Kreuzheben schaffen.
Mhm.
Bin noch ein bisschen weiter davon entfernt, aber ich fand das auch krass, so in diese Maximalgewichte zu gehen mit Bankdrücken, Kreuzheben, Squats, das war schon krass, da muss ich aufhören irgendwann, hätte ich mich verletzt sonst.
Ja, und dann kommt die Gesundheit über die Selbstoptimierung,
ja,
in anderen Prozessen.
Sehr schön.
Ja.
Brust trainiere ich am liebsten und du? Jedermann, oder?
Arme.
Brust, Arme.
Ja,
man sieht's.
Ja.
Ja. Man sieht das. Muss man Trizeps machen. Ich habe lange Zeit immer gedacht, Trizeps trainiert sich über die Brust, über Bankdrücken mit, aber ich mache jetzt mal gezielt Trizeps.
Ja, also ich bin auch so ein Dip-Freund. Ich,
ja,
mag das so. Das hat irgendwie das noch so was Dynamisches.
Ja, absolut.
Wenn,
ja,
du so eine Scheibe unten dran hängst,
sieht auch irgendwie hängst du Scheibe unten dran,
ja,
schön?
Das sieht dann auch so martialisch aus.
Das ist auch geil im Gym, wenn du sowas machst, natürlich. Ja, ne? Was ist denn das, was im Gym bei dir am geilsten aussieht?
Wo man sieht denkt, am geilsten aus?
Was ist denn das für ein geiler Typ?
Ach, ich glaube, meine Bizeps-Curls,
ja,
sind schon ganz gut.
Ja, ja. Was machst du für Curls?
Hammer-Curls oder irgendwie sowas, ja.
Ihr merkt, wir reden gar nicht über Gewichte und konkurrieren gar nicht, sondern wir erzählen uns.
Aber was, das ist immer, wir können auch ein bisschen haten. Also, was sieht so richtig affig aus?
Bei anderen?
Ja, oder bei dir selbst. Ja?
Selbst.
Ja, also.
Ja, diese Sache, Shrugs sehen. Das ist, wo man die Schultern so hochzieht,
heißt
das Shrugs.
Ja, ja.
Das ist bescheuert, finde ich.
Das mag ich auch nicht.
Ich brauche die Muskeln auch gar nicht.
Nee, es sind auch.
Ich brauche die nicht.
Nee.
Was findest du, sieht affig aus?
Ah, alles so mit Beinen da so. Also ich finde ja diese hier Wadenheben und so.
Ja, das ist auch. Das habe ich jetzt aber angefangen, weil ich so Achillessehnenprobleme habe. Und
ich weiß nicht, das wird doch schlimmer dadurch bestimmt, oder?
Nee, wird besser, aber es ist echt eine komische Übung tatsächlich.
Ja. Tut auch hier. Also,
absolut. Ja, tut total wie an Schultern bei dem Gerät da. Ja, ja. Alles bei der Brust, geil, Butterfly, Flies, Bankdrücken, Schrägbankdrücken, Negativbankdrücken.
Bauch mache ich auch gerne, muss ich ehrlich sagen.
Mache ich mit Pamela Reif am Home, zu Hause auf dem Boden. Nee. Was machst du da?
Ach hier, dieses...
Das Gespräch, Herr Christian, können wir übrigens einfach ausblenden lassen. Ja, können wir
vielleicht ausfaden lassen.
Lass uns das wirklich machen. Wir labern weiter irgendwie über, ihr schaltet einfach aus. Und ja, wie bei Löwenzahn früher. Ja. Nee, bleibt dran. Nee, schaltet aus.
So jetzt aber abschalten.
Oder jetzt abschalten, so? Genau. Wir reden einfach weiter über, wie viel Proteine hast du? Wie viel isst du täglich Protein gerade?
Ich mache immer, egal in welcher Phase, 2 Gramm pro Körpergewicht.
Ja, okay. Ja, bin ich auch.
Ja, genau.
Aber da muss man schon echt gucken, wie machst du es? Also nur
mit echtem Shake.
Essen.
Nein, das kann ich nicht.
Schwer,
ne? Kann ich nicht.
Ja.
Aber ich bin dann auch keiner, der sich so morgens hier den körnigen Frischkäse da.
Ja.
Nee.
Aber da wird tatsächlich Ernährung an dem Punkt, da wird die Ernährung ja auch affig. Man muss ja echt normale Sachen essen. Also wir uns da reinziehen, um auf 160, 170 Gramm Proteine zu kommen, ist auch nicht so schön.
Weil ich auch wirklich merke, dass wenn ich auf meine Proteine komme, also auch schon gut dabei bin, habe ich weniger Hunger an dem Tag.
Ja, also stimmt, das ist bei mir auch so.
Diese Proteinsättigung ist doch schon, es ist was Wahres dran.
Ich habe mal, also ein Trick könnte der sein, ich stelle mir immer so eigene Ernährungspläne auf, die natürlich Schwachsinn sind, jeden Tag ein ganzes Huhn zu essen. Ein ganzes Huhn ohne Haut. Punkt.
Punkt.
Weißt, ich suche so nach dem Ding, was auch Anteil, Werbung, machst du nachher, blörst du nachher, machen nach so einem Menschenfutter quasi, weißt du, wie so ein Hundefutter, wo du immer das gleiche isst. Und ich glaube, mit jeden Tag ein ganzes Huhn ohne Haut und dazu ein bisschen Obst, Beeren und Nüsse, das könnte es sein.
Aber da muss man ja auch schon wieder dazu sagen, Obst, Beeren, Nüsse, geht noch ein wissenschaftlicher Gruß raus, haben wir eben schon angesprochen. Ja. Marginalisierte Teile der Gesellschaft, schwer sich auch gesund und
gut und
vollkömmlich zu ernähren.
Und Nüsse auch schwer mit unserer Zahnspange. Christian, ich habe gar nicht gewusst, dass du auch eine Zahnspange hast.
Hast?
Nee, ich dachte, du hättest eine. Es spiegelt sich nur. Ich dachte, du hast eine feste Zahnspange.
Nein, ich hatte eine.
Ich habe eine. Nee, es ist ein Spiegeleffekt.
Von der 6. bis zur 9. Klasse.
Ja. Nee, weil Nüsse kann ich im Moment kaum essen. Aber Ernährung ist tatsächlich... wenig Kohlenhydrate ist einfach, aber ich habe sehr, sehr viele Fette immer so. Dann du auch, ne? Aber so,
Kohlenhydrate so machen glücklich.
Ja.
Das ist bei mir so. Also ist ganz ohne Kohlenhydrate. Komm, wollen wir nochmal ordentlich abmoderieren jetzt?
Ja,
hier?
Genau. Also doch kein Fade-out
doch
hier.
Doch kein Fade-out.
Aber weißt du, wie unglaublich so ein Gespräch langweilt auch andere Menschen? Ich merke schon, ich kann mich echt darüber unterhalten, auch angeregt so. Ich schicke mir mit einem Freund so neue Produkte hin und her, aber das ist ja zum Kotzen. Ich habe das vor 10 Jahren ja verabscheut. Jetzt bin ich mittendrin und ich weiß, wie lächerlich das ist.
Wie schön. Ehrlich. Tim Bindel.
Du bist lächerlich.
Danke.
Haben wir den Sinn deines Lebens jetzt gefunden? Nein. Wir haben nur noch
du hast den angeteasert und hast nicht geliefert. Schwach.
Versuch's nochmal mit Austern.
Ja, vielleicht ist das der Sinn meines Lebens.
Wir gehen mal Austern essen. Es war schön mit dir.
Ja, das war... Ja. Es war auch schön.
Haben wir irgendwas vermitteln können?
Hat sich bisschen, die Folge hat ein bisschen drüber hinweggetröstet, dass mein Satire-Podcast eingestellt wurde, wie ich anfänglich gesagt habe.
Wir machen einen eigenen.
Ja,
Tim
Bindel ist gelebte Satire.
Ich habe hier noch total viele Sachen aufgeschrieben, die ich nicht gesagt habe und die ich jetzt auch nicht mehr sage.
Ich auch. Aber eine wirklich schöne Thematik, um sich dem Sport mal von einer ganz anderen Seite zu widmen. Nämlich als Mittel zum Zweck, so kann man das vielleicht abschließend nochmal sagen. Ja, das war unsere 42. Episode, Staffel 2, Episode 2, das bessere Ich, Sport und Selbstoptimierung. Wir hoffen, ihr hattet vielleicht während dieser, das wäre ja kurios, das wäre ein Riss in der Matrix, vielleicht hattet ihr während dieser Episode Zeit, euch selbst zu optimieren, sowohl wissenschaftlich, vielleicht aber auch körperlich. Vielleicht hört ihr den ja während eines Workouts.
Oder dieser Podcast ist Teil eurer Selbstoptimierung.
Oh.
Das wäre ja geil.
Oh.
Das wäre ja geil, wenn wir zur Optimierung anderer beitragen könnten. Das ist doch viel schöner als Selbstoptimierung, ist nämlich Fremdoptimierung.
Okay, vielleicht sollten wir so die Episode nennen.
Na. Christian, wir machen ein Projekt das nächste Jahr. Jeder kümmert sich darum, dass der andere optimal ist.
Ja, was ist denn mein... Was ist denn mein?
Was du dich besser machen würdest? Oh Gott, vielleicht kränken wir uns.
Äußern wir nach dem... Ja. Abschluss-Jingle.
Jeder überlegt sich, was er am anderen verbessern würde und der muss das dann machen.
Ja, wir wünschen euch eine gute Zeit. Selbst optimiert euch, aber immer mit Maß und gönnt euch auch mal eine Ruhephase. Schaut auf eure Mitmenschen, inwieweit die bei ihren Optimierungsprozessen Hilfe brauchen oder vielleicht auch Hilfe brauchen, sich nicht dem Druck von sportlich bedingter oder auch gesellschaftlich bedingter Optimierung auszusetzen. Nur so können wir, glaube ich, eine wertvolle Gesellschaft
werden. Und vergesst nicht, dass das ganze Leben und vor allem der Sport auch ein Spiel sein darf.
Also spielt mal wieder was und in diesem Sinne macht's gut. Mein Name ist Christian Theiß.
Meiner ist Tim Bindel.
Ciao.
Tschüss.